jede fünfte Familie ist eine alleinerziehende Familie. Das heißt, wir sind keine Ausnahme, wir sind der Normalfall. Und als das sollten wir uns auch sehen, selbstbewusst und so, wie wir sind. Für Kinder ist eine Trennung an sich erstmal keine Katastrophe, sondern eine Veränderung. Das fand ich einen spannenden Ansatz.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und darf heute über ein Thema sprechen, das nicht nur für Betroffene, sondern eigentlich für alle, die Kinder haben oder bekommen möchten, relevant ist. Es geht um das Alleinerziehen. Sarah Buschmann ist alleinerziehende Mutter einer Tochter und erzählt uns heute im Gespräch, warum diese Familienform mehr Sichtbarkeit braucht, wie wir uns aufs Alleinerziehen vorbereiten können, auch in einer bestehenden Partnerschaft, und welche Vorteile es neben den Herausforderungen als alleinerziehendes Elternteil auch geben kann. Liebe Sarah, ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
Erzähl mal, was hat dich dazu bewegt, Solomütter zu gründen und vor allem jetzt das Buch, das du vor dem Alleinerziehen gelesen haben musst, zu schreiben?
Ja, ich bin selber, kann man sich wahrscheinlich denken, wenn ich mit dem Thema Berührungspunkte habe. Ich bin selber seit fast 7 Jahren alleinerziehende Mama einer jetzt bald 8-Jährigen. Also ich bin schon sehr früh alleinerziehend geworden. Und als meine Tochter Baby war und ich eben mit ihr dann so die ersten Wochen alleine war, habe ich gemerkt, dass mir doch relativ viel gefehlt hat an Informationen und an Informationen auf Augenhöhe, wo ich mich hätte, gerade wenn meine Tochter abends schläft, mal informieren können oder mit anderen Müttern austauschen können. Es gab verschiedene Angebote, aber viele Dinge waren, ich habe immer gedacht, die haben so ein bisschen so einen defizitären Blick auf Alleinerziehende. Also es war häufig so, dass ich das Gefühl hatte, da gehen die Menschen davon aus, dass Alleinerziehende erstens mal eine homogene Gruppe sind, die grundsätzlich schon schlecht aufgestellt waren oder sind. Und da habe ich mich einfach nicht wiedergefunden. Ich war damals auch schon 39, ich habe mitten im Berufsleben gestanden, ich bin Akademikerin, habe studiert und habe gedacht, nur weil ich jetzt in einer anderen Familienform lebe als das, was unsere Gesellschaft aktuell immer noch als in Anführungszeichen normal erachtet, muss ich jetzt nicht Menschen mit einem anderen Blick auf mich schauen lassen. Und da habe ich dann gedacht, ich möchte selber eben eine Organisation als Anlaufpunkt für Mütter gründen, die in meiner Lebenssituation sind.
Und was macht ihr mit Solomütter und welche Erfolge konntet ihr bereits erzielen?
Als ich die Organisation gegründet habe, als ich Solomütter gegründet habe, das ist eine GUG übrigens, also gemeinnützig, habe ich hauptsächlich gedacht, ich möchte im Internet einen Anlaufpunkt schaffen, wo Mütter einmal redaktionelle Inhalte finden, also wo sie nachlesen können, einmal informative Themen, die das Alleinerziehen betrifft, neue politische Entwicklungen, neue Gesetze und so weiter, aber auch Erfahrungsberichte, wie geht's anderen Müttern. Und dann war die Idee, relativ schnell aus dieser Website auch eine Seite zu machen, wo die Mütter wirklich ganz konkret Hilfe finden, also wo es digitale Tools gibt, die den Frauen helfen. Die Herausforderung war dann über die Zeit, dass ich gemerkt habe, dass es relativ schwierig ist, für unser Thema Geld zusammenzusammeln, weil es immer noch so die allgemeine Annahme ist, dass es Alleinerziehenden in Deutschland nicht schlecht geht und da die Spendenbereitschaft und die Förderbereitschaft relativ gering ist, beziehungsweise das Thema auch immer noch recht stigmatisiert ist, sodass wir oder ich auch einige Tools, die ich mir so überlegt hatte, bis heute, auch fast nach 5 Jahren nicht umgesetzt haben. Wir sind dann aber so ein bisschen mit Solomütter in so eine andere Rolle reingewachsen und engagieren uns eben sehr viel politisch. Wir engagieren uns, indem wir die Themen Alleinerziehender sichtbar machen. Und wir haben trotzdem aber auch recht große Communities aufgebaut. Wir haben mittlerweile, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, mehr als 20 WhatsApp-Gruppen regionale, in denen Mütter sich kurz schließen. Da geht es wirklich so um alle möglichen Themen. Also da geht es darum, hey, nächste Woche ist die und die Veranstaltung, möchte da jemand mit uns hingehen, bis hin zu, ich habe das und das Problem in der Kommunikation mit meinem Ex-Partner, wer hat schon mal Ähnliches erlebt und kann helfen, bis hin zu, ich habe am Freitag einen Termin am Familiengericht, hat jemand noch Tipps? Solche Sachen. Dann haben wir eine sehr große Instagram-Community, mittlerweile fast 17.500 FollowerInnen, muss ich sagen. Das meiste sind tatsächlich Frauen, wobei Männer auch sehr willkommen sind. Da haben wir zum Beispiel im Sommer immer eine Reisebörse, da wird so ein Posting erstellt und dann können die Alleinerziehenden darunter sich austauschen, können sagen, hier, ich habe für 2 Wochen meine Wohnung frei oder auf meinem Sofa ist noch Platz oder wir fliegen in die und die Ferienwohnung und haben dann noch ein Zimmer frei, wer möchte mit, ne? Solche Sachen, also wirklich so ganz konkrete Sachen, die den Alltag auch erleichtern. Und dann haben wir tatsächlich, da bin ich auch besonders stolz drauf, wir haben wirklich Millionen Menschen in Deutschland über die Presse erreicht. Also wir haben uns immer wieder auch in politische Diskurse eingemischt, auch mit anderen Organisationen zusammen und schaffen es so immer wieder auch Presse, Radio und Fernsehpräsenz zu bekommen und dadurch natürlich dieses Thema Alleinerziehen auch ein bisschen in die breitere Gesellschaft zu tragen.
Ja, und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Deswegen freue ich mich, dass du heute auch hier bist und wir das Thema auch nochmal aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten können. Vor allem natürlich auch finanziell, aber da gehört ja auch noch ganz viel mehr dazu. Auf eurer Website gibt's auch spannende Zahlen. Ich habe mal 2 davon mitgebracht. Mehr als 1,5 Millionen Alleinerziehende gibt es in Deutschland und davon sind 88% weiblich. Also diese Zahlen zeigen ja schon, dass wir Frauen und vor allem, wenn wir Mütter sind oder werden wollen, uns schon damit auseinandersetzen müssen, dass das Thema Alleinerziehend sein ja Realität werden kann. Fangen wir mal von vorne an. Gibt es eine Definition für das Alleinerziehen?
Ja, das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch nochmal versucht zu definieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach und das macht es vielleicht auch manchmal schwer, so ein Verständnis für unsere Familienform zu entwickeln, weil ich immer sage, es ist tatsächlich so individuell, wie Beziehungen auch geführt werden, so individuell werden auch die Dinge oft nach einer Trennung geregelt. Also man kann nicht sagen, das ist der oder die Alleinerziehende und so muss das nach einer Trennung aussehen. Also das ist super individuell, je nachdem, wie die Eltern das möchten, wie sie sich verstehen, welche Regelungen sie finden. Wobei man sich eben an einer Sache entlanghangeln kann und das ist eben die staatliche Definition, die ist hauptsächlich dafür gedacht, eben Sozialleistungen oder soziale Ansprüche an Leistungen zu verteilen. Und laut dieser Definition ist es so, dass man alleinerziehend ist, wenn man mit mindestens einem minderjährigen Kind als einziger oder einzige Erwachsene in einem Haushalt lebt. Man sieht schon, auch da ist es nicht ganz einfach, also wenn ich zum Beispiel in einer WG lebe, wird es schon schwierig. Dann kann ich schon in Rechtfertigungsschleifen kommen und muss dann wirklich darlegen, dass ich mit demjenigen, der mit mir zusammenwohnt, keine Wirtschaftsgemeinschaft habe. Aber das ist so die offizielle staatliche Definition. Also ein Erwachsener plus mindestens ein minderjähriges Kind im Haushalt. Die Realität sieht total anders aus. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle. Das Hauptmodell, du hast es gerade schon gesagt, ist das Residenzmodell, meistens bei der Mutter. Residenzmodell bedeutet, dass das Kind einen festen Wohnsitz hat bei einem Elternteil, eben in den meisten Fällen bei den Müttern, und dass es dann einen umgangsberechtigten Elternteil gibt, zu dem das Kind dann in abgesprochenen Zeiten geht. Das ist dann sehr häufig jedes zweite Wochenende. Manche haben noch den Mittwoch. Bei uns war es damals so, dass meine Tochter immer 3 Wochen bei mir war und 1 Woche bei ihrem Vater. Sowas gibt es auch. Zählt auch noch zum Residenzmodell. Dann gibt es ein Modell, das ist jetzt so in den Medien sehr präsent. Und ich merke immer, wenn ich mit Menschen spreche, dass die auch das Gefühl haben, dass es das schon viel häufiger gibt. Das ist das sogenannte Wechselmodell. Das ist das Modell, wo die Eltern sich recht paritätisch die Kinderbetreuung nach einer Trennung aufteilen. Da gibt's dann auch nochmal symmetrisch und asymmetrisch. Also das Symmetrische ist wirklich tatsächlich 50-50. Dann gibt's aber auch 45-55. Ne? Da gibt's dann so kleine Abstufungen. Und dann rutscht das so ab 60-40, rutscht das dann nur wieder in das Residenzmodell rein. Daran sieht man schon, dass das eben schwierig ist, auch wenn es dann um so Diskussionen geht wie Unterhaltszahlungen oder eben auch Sozialleistungen, die man vielleicht noch beziehen muss oder kann. Da wird's dann schwierig, wenn das gar nicht so richtig ausdefiniert ist, ne? Also zum Beispiel, wenn Kinder dann zwei Wohnsitze bei beiden Elternteilen haben, dann muss man schon ganz genau gucken, wer hat denn hier welchen Anspruch und so weiter. Da wird es dann tatsächlich komplizierter. Ein drittes Modell, da kam letztens noch mein Bruder und sagte, ja, das ist jetzt der neueste Trend. Ich sag, na ja, so ganz oft wird es nicht gelebt. Das nennt sich Nestmodell. Das erklärt es auch schon ganz gut. Das bedeutet, dass die Kinder erstmal in dem angestammten Haushalt, in dem sie gelebt haben, bleiben und die Eltern so ein bisschen wie so Vögelchen, die aus dem Nest rein und rausfliegen, eben immer in den Haushalt entsprechend wieder einziehen, wenn der andere gerade nicht da ist. Zu diesem Modell und zu dem Wechselmodell muss man sagen, die bedeuten auch deutlich höhere Kosten, weil man natürlich beim Wechselmodell zwei Wohnsitze mit jeweils zwei Kinderzimmern, volle Ausstattung und so weiter braucht. Und beim Nestmodell braucht man ja idealerweise sogar drei Wohnsitze. Vater braucht einen, Mutter braucht einen und das Nest ist dann eben der dritte. Sodass das viele, das höre ich so bei mir in der Community, die benutzen das oft so als Übergangsmodell, damit sich alle erstmal an die Trennung gewöhnen und dass man dann so ein bisschen gucken kann, wie kauft man sich ein und wie macht man vielleicht weiter.
Spannend. Ja, aber du hast recht, das Wechselmodell ist oder wird immer sichtbarer oder man hat das Gefühl, dass es viel mehr Menschen leben. Gibt es da Zahlen dazu, welches Modell wie häufig gewählt wird?
Also bei dem Nestmodell gibt es tatsächlich keine Zahlen und beim Wechselmodell sind wir in Deutschland immer noch unter 10%. Also das ist tatsächlich relativ gering. Das ist auch so ein Modell, wo ich immer sage, wenn das gelebt wird, deswegen, da schließe ich schon direkt so an die Idee meines Buches an. Ich finde es immer wichtig, dass man schon in einer Partnerschaft sich vielleicht mal darüber unterhält, wie möglicherweise sich beide Partner, Partnerinnen vorstellen, nach einer Trennung die Kinder zu betreuen. Und wenn man dann zum Beispiel hört, dass der andere möglicherweise sagt, ja, ich würde auf jeden Fall das Nestmodell haben wollen, dann wäre das für mich jetzt heute ein Alarmsignal, in Anführungszeichen, schon mal zu schauen, ob denn meine Partnerschaft auch schon so gleichberechtigt aufgestellt ist, wie es ein Wechselmodell dann hinterher auch leben möchte. Denn häufig erlebe ich es im Moment in der Praxis noch so, dass die Paare noch recht klassisch miteinander leben. Also meistens arbeiten die Väter in Vollzeit, die Frauen arbeiten Teilzeit, bleiben in der Elternzeit vermehrt zu Hause. Und dann groovt sich oder schleift sich das vielleicht ein bisschen negativer auch so ein, dass die Mütter eben einen großen Teil Care übernehmen und dafür beruflich zurückstecken. Und wenn dann irgendwann eine Trennung anstehen sollte und man dann plötzlich alles 50-50 aufteilt, dann ist es sehr häufig für die Frauen eine Schwierigkeit, dieses Zurückstecken im Beruf wieder aufzuholen und dann möglicherweise an den Mann wieder anzuschließen, was auch ein Einkommen, Karrierestufen und so weiter angeht. Und gleichzeitig wird aber verlangt, dass man sich alles 50-50 teilt. Das ist dann eben nicht einfach. Es ist nicht so, dass im Wechselmodell Unterhalt ausgeschlossen ist, aber es ist deutlich schwerer, den zu ermitteln und deutlich komplizierter. Und häufig erlebe ich es aktuell noch so, dass wenn eben vorher nicht eine gleichberechtigte Beziehung bestanden hat und dann ins Wechselmodell übergegangen wird, dass das für die Frau nachteilig ist.
Werbung. Hey, wir haben da noch einen Geschenktipp für dich. Der Finanzplaner für Frauen ist ideal für alle, die mit finanzieller Klarheit und Selbstvertrauen ins neue Jahr starten möchten. Seite für Seite wird Finanzwissen vermittelt und zum Umsetzen angeregt. Aus unserer Sicht ein echtes Geschenk-Highlight. Viel Freude beim Verschenken. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Werbung Ende. Was sagt denn die Statistik? Wie wahrscheinlich ist es, dass man irgendwann alleinerziehend ist, wenn man ein Kind hat?
Damit mache ich oft, wenn ich irgendwo spreche oder auch mal einen Vortrag halte oder so, mache ich damit auf, weil dann ist immer garantiert, dass die Menschen zuhören. Die Wahrscheinlichkeit liegt tatsächlich ungefähr bei 30%. Ganz genau kann man es nicht sagen. Es wird jede dritte Ehe ungefähr geschieden. Und es sind natürlich auch viele Paare, die alleinerziehend werden, die nicht verheiratet waren. Gleichzeitig gibt es eben Verheiratete, die keine Kinder haben. Wir haben um die 20% Alleinerziehende unter allen Familien in Deutschland. Da gibt es aber natürlich Menschen, die waren alleinerziehend, sind jetzt wieder in Patchwork, haben wieder geheiratet und so weiter. Das heißt, das ist so ein bisschen agil, diese Familienform. Aber man geht so von rund 30% aus, die es betreffen wird. Und das ist eben jede oder jeder Dritte, ne?
Absolut. Jetzt hast du gesagt, man am besten spricht man schon in der bestehenden Partnerschaft darüber, wie man sich die Aufteilung nach einer Trennung vorstellen könnte. Jetzt möchte ich meine Beziehung aber ja nicht mit der Einstellung führen, dass wir uns irgendwann trennen. Wie kann ich so ein Gespräch führen?
Ja, ich finde immer, schön ist natürlich, wenn sich das organisch ergibt, ne, wenn man zusammensitzt. Und ich sehe das gar nicht negativ, weil ich glaube, in meiner Recherche auch für das Buch habe ich festgestellt, dass Experten davon ausgehen, dass und Expertinnen, dass mindestens 30% der Paare, die zusammenleben, tatsächlich nur noch aus finanziellen Gründen zusammen sind und ansonsten miteinander unglücklich sind. Und das finde ich einen wahnsinnig guten Aufhänger für so ein Gespräch, weil auch jetzt in Lesungen, wenn ich da Männer sitzen hatte, die häufig sagen, ja, dein feministisches Buch und das finde ich gar nicht so gut, dann sage ich, naja, aber ihr überlegt doch mal umgekehrt, ist das nicht schön, eine Partnerin zu haben, die freiwillig mit euch zusammen ist und auf Augenhöhe mit euch zusammen ist und nicht mit euch zusammen ist, weil sie finanziell abhängig ist? Und dann kommt ganz oft so ein, oh, ja, hast du eigentlich recht, ne? Und so würde ich das auch sehen. Also gar nicht, dass man sich jetzt konkret schon darauf vorbereitet, ja, wir trennen uns ja eh irgendwann, deswegen müssen wir jetzt schon das und das beachten, sondern so ein Gespräch über Trennung kann einem auch ganz viel für eine bestehende Partnerschaft geben, dass man nämlich mal guckt, wie haben wir eigentlich Dinge verteilt, ist das, was wir hier leben, für alle fair? Und was man eben auch nicht vergessen darf, das habe ich auch immer wieder in der Community, auch in jüngerem Alter können Partnerschaften auch deswegen auseinandergehen, weil ein Partner oder eine Partnerin stirbt. Und das ist einfach was, was ich als Familie, auch wenn es noch so schrecklich ist, trotzdem auch mal im Hinterkopf haben müsste, ne?
Ähnlich wie beim Ehevertrag. Also ich denke an meine Podcast-Folgen mit Saskia Schlemmer, da ist es ja ähnlich. Auch wenn man sich noch liebt und ganz romantisch ist, am besten auch schon über die Trennung nachdenken, damit es im besten Falle harmonisch abläuft. Wie kann man sich jetzt also auf diesen Moment, man trennt sich, man ist alleinerziehend, wie kann man sich darauf bestmöglich vorbereiten und das einmal für sich persönlich, beruflich und aber auch finanziell?
Also es ist, glaube ich, schon so, das muss man der Fairness halber sagen, dass Trennungen immer das Potenzial bergen, komplizierter zu werden, als man es vorher denkt. Und auch streitintensiver und doch häufig unerwartete Wendungen nehmen. Das heißt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, das will ich mal so ein bisschen vorwegschieben, wenn ich das alles super vorbereite, dann wird unsere Trennung super smooth und super entspannt werden. Das ist nicht so. Also ich erlebe das ganz häufig, auch wenn Paare erstmal sich einvernehmlich trennen. Manchmal hat dann schnell jemand eine neue Partnerschaft und spätestens dann kommt Missstimmung auf. Also das kann schon immer passieren. Davon muss man auch einfach ausgehen. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Das ist relativ normal. Trotzdem gibt es eben verschiedene Weichen, die man in einer Partnerschaft schon stellen kann, wo man einfach sagt, wenn man da schon ein bisschen genauer hinguckt, dann laufen manche Sachen einfacher. Also zum einen das, was wir jetzt eben schon gesagt haben, ne, so ein bisschen, wie stelle ich mir eine Kinderbetreuung nach einer Trennung vor und dann vielleicht auch schon in der Partnerschaft sich ein bisschen so aufstellen, dass man das da auch schon so lebt. Und gleichzeitig ist es eben super wichtig, gerade für uns Frauen, dass wir auf unsere Finanzen gucken. Also sehr häufig erlebe ich das auch in meiner Community, dass Frauen nach einer Trennung wirklich erstmal mit fast nichts dastehen, weil sie einen Teilzeitjob haben oder auch gar nicht arbeiten und dann auch in der Partnerschaft nie dran gedacht haben, die Finanzen auch kontotechnisch schon mal so zu verteilen, dass die Frau ein eigenes Konto hat, wo genug Geld drauf ist. Also ich habe wirklich so, gerade hier auch im ländlichen Raum und so weiter, habe ich häufig Frauen, auch in den Zeiten, in denen die nicht arbeiten, wo sie beispielsweise immer noch, ist so ein Relikt aus den 50ern, Haushaltsgeld bekommen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man bekommt meinetwegen jeden Monat 2000 Euro vom Partner aufs eigene Konto gezahlt und bestreitet dann damit die Ausgaben, dann wäre ja mit dem Fall einer Trennung, würde dieses Geld ja schon nicht mehr kommen und man würde da stehen und würde denken, ups, wovon bezahle ich denn jetzt alles, ne? Also ist es super wichtig, auch in der Partnerschaft schon darüber zu sprechen, wie man Dinge aufteilt. Und damit will ich nicht sagen, dass alle Frauen arbeiten müssen. Ich persönlich finde das für mich gut. Das kann aber jede und jeder selbst entscheiden. Wichtig ist nur, wenn ich mich dafür entscheide, nicht zu arbeiten, dann muss ich darauf achten, dass ich einen finanziellen Ausgleich habe, der auch auf meinem Konto ist und nicht irgendwo festgebunden oder so, dass ich nicht rankomme oder auf einem gemeinsamen Konto oder so, sondern ich muss wirklich gucken, dass ich die Handhabe habe, an dieses Konto ranzukommen in dem Moment, wo ich es brauche. Und eben gerade für Frauen, die nicht arbeiten, ist es super wichtig. Was ich da auch nochmal sagen würde, es ist auch super wichtig aus meiner Sicht, wenn man grundsätzlich gerne arbeitet und auch nach einer Trennung arbeiten möchte, dass man auch guckt, dass man nicht zu lange aus dem Beruf raus ist, wenn man Kinder erzieht. Denn die Statistik sagt da, das habe ich bei der Agentur für Arbeit für mein Buch recherchiert, wenn ich mehr als 4 Jahre aus einem qualifizierten Beruf raus bin, dann habe ich wirklich Probleme, an den Job wieder anzuschließen und gelte dann relativ schnell auch als ungelernt. Also auch das muss man im Hinterkopf haben, dass man da seine Spur nicht verliert. Und muss eben einfach diese Szenarien mitdenken. Wie man sie dann regelt, ist relativ individuell und sollte auch individuell sein. Da möchte ich mich gar nicht einmischen und da sollte sich auch niemand einmischen. Aber eben diese Fakten zu kennen und dann entsprechend vorzusorgen, finde ich super wichtig. Und weil du gesagt hast, persönlich, da muss ich auch noch sagen, da finde ich auch super wichtig, solche Sachen wie, habe ich schon mal eine Steuererklärung gemacht? Weiß ich, welche Versicherungen wir haben als Familie? Habe ich die Passwörter zum Online-Banking? Ne? All solche Dinge sind einfach auch super wichtig, dass ich die weiß. Weil ich habe in der Community auch Geschichten, da ist der Mann mit dem Motorrad losgefahren und ist nicht wiedergekommen. So, und wenn ich dann Passworte nicht habe für essentielle Dinge, dann habe ich wirklich ein Problem, ne? Und das sind einfach Sachen, über die man sich Gedanken machen muss vorher.
In finanzieller Hinsicht, das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von alleinerziehenden Müttern liegt bei 1.873 Euro. Auch hier kommt natürlich der Gender Pay Gap zum Tragen, aber auch die hohe Teilzeitquote. Du hast es gerade schon angesprochen von Müttern. Alleinerziehende arbeiten schon häufiger als Frauen oder Mütter in Partnerschaften. Dennoch ist das wahrscheinlich schon auch eine der größten Schrauben, an der eine Mutter noch drehen kann, um das Einkommen zu steigern, oder?
Ja, also es gibt Studien, dass nur eine stabile Vollzeittätigkeit dafür sorgt, dass Alleinerziehende keine Armutserfahrungen machen. Also tatsächlich ist das eigene Einkommen essentiell. Interessant ist übrigens zu der Zahl, dass die Männer im Schnitt 500 Euro netto mehr haben, wenn sie alleinerziehend sind. Daran sieht man schon so ein bisschen, wie das nämlich mit dem Gender Pay Gap und diesen ganzen Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt für uns Frauen dann auch im Alleinerziehen sich auswirkt. Was zusätzlich super wichtig ist, dass die Unterhaltsfrage geklärt ist. Denn tatsächlich ist es so, dass bei Alleinerziehenden auch der Unterhalt einen relativ hohen Teil des Einkommens ausmacht, also der Kindesunterhalt. Ne? Da gibt es ja die sogenannte Düsseldorfer Tabelle, da steht drin, wie viel den Kindern zusteht. Und das ist auch nochmal ein nicht ganz unwichtiger Einkommensteil. Und da ist in Deutschland im Moment noch ja wahnsinnig viel Aufholbedarf. Es ist tatsächlich so, dass nur 25% aller Kinder vom getrennt lebenden Elternteil Mindestunterhalt oder mehr bekommen. Das heißt, 75% bekommen nicht das, was ihnen zusteht. Und das ist nochmal so ein Teil, wo man wirklich auch einen Blick drauf haben sollte, als Alleinerziehende und Alleinerziehende und wo auch ganz klar wir Interessensvertretungen regelmäßig mit der Politik sprechen und sagen, das funktioniert so nicht. Da muss der Staat viel deutlicher hingucken und auch dafür sorgen, dass eben Unterhalt da, wo er berechtigt ist, auch fließt.
Wie kann ich mich da vielleicht auch schon drauf vorbereiten, dass ich nicht zu den 75% mal gehöre?
Das ist relativ schwierig, was ich da immer sage, auch wenn man sich trennt. Es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, wenn man sich trennt und schon die Idee hat, dass das vielleicht auch eine konflikthafte Trennung sein könnte, dann macht es tatsächlich Sinn, einen Informationsvorsprung sich zu erarbeiten und tatsächlich für sich mal so im Hinterkopf durchzugehen, was muss ich denn eigentlich alles so beachten? Und da sind so zwei Sachen, die ich sagen würde, die nicht ganz unwichtig sind. Das eine ist, ich würde tatsächlich jedem und jeder, die sich trennen möchte, eine Rechtsberatung ans Herz legen. Das kostet ein bisschen Geld. Das kostet so um die 250 €. Wer das Geld nicht hat, kann da auch Gelder beantragen, mit einem Beratungsschein das günstiger bekommen. Aber dass man einmal so seine Rechten und Pflichten kennt. Und zum anderen ist es tatsächlich wichtig, auch das kenne ich aus meiner Community, dass man weiß, wie wir als Familie eigentlich finanziell aufgestellt sind. Also es gibt tatsächlich immer noch auch tatsächlich meistens wieder Frauen, die wissen wirklich nicht, was das Jahreseinkommen ihrer Familie ist. Die unterschreiben blind eine Steuererklärung. Der Mann hat alle Unterlagen im Büro oder ist selbstständig, hat die bei der Arbeit oder so. Und wenn ich natürlich nicht weiß, was da ist, dann ist es auch relativ schwierig einzufordern, ne? Also da auch mit einen Überblick zu haben und sich im Zweifel, also ich sag's jetzt mal ganz klassisch, es gibt natürlich tausend andere Szenarien, aber bevor ich jetzt, wenn ich jetzt merke, oh, ich glaube, mein Partner hat hier eine Freundin, dann macht es Sinn, bevor ich den Ballon platzen lasse, noch mal ein paar Kopien zu machen von Einkommensteuererklärungen und so weiter, damit ich einfach vorbereitet bin und dann da auch weiß, was meine Rechte sind. Ne? Jetzt möchte ich überhaupt kein Männerbashing betreiben. Ne? Es ist auch umgekehrt so, ich sage das nur so häufig, weil es meistens die Frauen sind, denen dieser Überblick fehlt. Und da müssen wir Frauen uns auch an die eigene Nase fassen. Ne? Also auch das habe ich für mein Buch recherchiert. Ihr werdet das hier im Podcast sicher auch häufiger haben. Viele Frauen sind einfach nicht so interessiert an Finanzen oder haben dann diese Einstellung, ach, das kann ich eh nicht oder das ist mir zu kompliziert. Das ist ja leider in unserer Sozialisierung. Mädchen werden ja in der Familie auch häufiger mit diesem finanziellen Thema groß. Die Jungs werden da schon mehr von den Eltern auch in die Pflicht genommen. Und gerade wenn die dann jüngere Männer werden, haben die dieses Thema schon viel häufiger, kriegen das von den Vätern vorgelebt. Und wir Frauen müssen da echt noch ein bisschen aufholen.
Jetzt haben wir eine sehr finanzinteressierte Community, die hier zuhört. Aber gerade wenn man es auch im eigenen Umfeld mitbekommt, hilft es ja auch, wenn man da mal drauf hinstupst quasi und vielleicht mal ein bisschen nachbohren kann. Jetzt so auf der persönlichen Ebene haben ja oft alleinerziehende Mütter vielleicht auch ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Kind, den Kindern, dass sie nicht in dem traditionell perfekten Elternhaus leben, groß werden. Und die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, geht ja oft vielleicht auch mit dem Gefühl des Versagens einher, es als Paar nicht geschafft zu haben und damit auch das Kind zu belasten. Den Kids fehlt vielleicht dann auch das eine Elternteil wirklich in der Präsenz und es hat finanzielle Einschränkungen zur Folge. Hast du hier Tipps, wie sich Solomütter positiver aufstellen können?
Also ich glaube, von dem schlechten Gewissen kann sich tatsächlich niemand frei machen. Das ist durchweg mit jedem und jeder, die sich getrennt haben oder auch Menschen, wo jemand verstorben ist, die haben ganz häufig das Gefühl, Mensch, meinem Kind fehlt was und mir tut das so leid und ich habe ein schlechtes Gewissen und ich kenne das von mir selber auch. Gerade so in der ersten Zeit, dann möchte man alles ausgleichen. Man kauft im Zweifel noch ein bisschen mehr Spielzeug, man schimpft weniger, weil man das Gefühl hat, jetzt kann ich nicht diejenige sein, die immer schimpft. Und wenn mein Kind beim Papa ist, der schimpft vielleicht gar nicht. Und dann bin ich hinterher die Böse und so. Da kommen ganz viele Gedanken zusammen. Es kommt aber auch ganz viel strukturell auf einen zu. Also man hat das auf individueller Ebene und auf struktureller Ebene ist es aber tatsächlich auch immer noch so, dass uns die Gesellschaft immer noch suggeriert, hey, du bist keine vollwertige Familie. Und das ist eigentlich das, was ich das Schwierige daran finde. Ne? Ich meine, wir haben eben gesagt, wir sprechen von 20%, jede fünfte Familie. Eigentlich sind Alleinerziehende überhaupt keine Ausnahmesituation. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich das bewusst zu machen. Und ich habe für mein Buch auch, das finde ich auch total wichtig, mit einer Kinderpsychologin gesprochen, die gesagt hat, für Kinder ist eine Trennung an sich erstmal keine Katastrophe, sondern eine Veränderung. Das fand ich einen spannenden Ansatz. Und da einfach mal ein bisschen weiter zu denken und zu sagen, wie kann ich es für mein Kind jetzt gut machen, aber wie kann ich es auch für mich gut machen? Und ganz wichtig ist dann auch für mich zu sagen, ich muss es auch nicht perfekt machen. Also wir Erwachsenen sind einfach nicht perfekt und das brauchen wir unseren Kindern auch nicht vorzuleben. Die Kinder müssen auch nicht perfekt sein. Und deswegen können Kinder auch aus meiner Sicht merken, wenn mal was nicht so gut läuft. Ne? Und man muss natürlich immer gucken, welches Alter die haben, aber man kann denen schon auch einiges zumuten. Die sind sehr resilient. Und gleichzeitig finde ich auch für einen selber muss man immer auch das Positive an der Situation sehen, für sich selbst und auch für die Kinder. Ich gehe jetzt davon aus, in den meisten Fällen trennt man sich ja nicht, weil eine Partnerschaft so toll gelaufen ist, sondern da ist dann vieles, was nicht so gut war, Streitigkeiten, die häufig stattgefunden haben, solche Sachen. Und das ist dann eben in der neuen Familiensituation nicht mehr so. Und da appelliere ich dann auch immer wieder zu sagen, ja, führt euch das Positive auch vor Augen, was die Situation jetzt mit sich bringt. Was ich nicht kleinreden möchte und das vielleicht nochmal ganz wichtig ist, tatsächlich die Armutsbetroffenheit und das wenige Geld. Weil was wir wissen, Kinder leiden unter Elternkonflikten, aber Kinder leiden auch, und das zieht sich durch alle Familienformen, unter Armut. Und von daher ist es ganz wichtig, aber auch das eben wieder auf staatlicher und struktureller Seite. Wir müssen einfach als Gesellschaft es hinbekommen, dass Kinder kein Armutsrisiko mehr sind. Und dass Alleinerziehende nicht per se mit einem Bein in der Armut stehen. Denn aktuell haben wir 41% aller Alleinerziehenden, die armutsbetroffen sind. Und die Zahl ist natürlich deutlich, deutlich zu hoch. Und dann leiden Kinder. Wenn kein Geld da ist, geht es nicht nur den Eltern schlecht, es geht den Kindern schlecht. Es fehlt am Nötigsten, es fehlt an Teilhabe, es fehlt an Ressourcen. Und das ist tatsächlich was, was total schwierig ist. Aber das ist nichts, was ich mir als Alleinerziehende oder als Alleinerziehender individuell zu Herzen nehmen darf. Denn das liegt zum ganz großen Teil an den Strukturen, die wir in Deutschland noch haben.
Jetzt ist das persönliche Netzwerk, wenn man von Vereinbarkeit spricht, für Beruf und Familie sehr entscheidend. Gibt es vielleicht von dir Hacks, die nicht direkt auf der Hand liegen, um da sich auch gut aufstellen zu können?
Ja, es ist so, dass Alleinerziehende grundsätzlich dafür bekannt sind, da gibt es auch Zahlen zu, dass sie gute NetzwerkerInnen sind. Alleinerziehende haben deutlich häufiger Kontakt mit Nachbarn und FreundInnen und so weiter, was natürlich die Situation mit sich bringt, was ich aber auch einen schönen Nebeneffekt finde, also dieses soziale Netz. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Hack, ne? Man muss einfach gucken, dass man Gleichgesinnte findet, mit denen man sich austauschen kann, dass man Netzwerke hat. Dazu gehört auch tatsächlich, da ermuntere ich immer wieder zu, dass man sich einfach traut, auch nach Hilfe zu fragen. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist, gerade so am Anfang und wenn man das nicht gewohnt war. Ich bin ja auch recht spät Mutter geworden. Und ich kannte das eigentlich gar nicht, dass ich andere Menschen groß nach Hilfe fragen musste. Das hat sich aber mit dem Alleinerziehen sehr schnell geändert. Und ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der andere Nein sagt. Dann ist es halt so. Dann weiß ich, woran ich bin. Aber andere um Hilfe zu fragen, ist für mich der wichtigste Hack. Und dann würde ich sagen, was auch Sinn macht, wenn man so Regelungen in Betreuungskonstellationen findet, macht es für mich total Sinn, da so Standards reinzubringen. Also sowas wie mittwochs holt immer die Mutter der gemeinsamen Freundin meiner Tochter die Kinder aus der Kita und freitags bin ich dran oder so. Dass man das nicht jede Woche neu regeln muss, weil das bedeutet auch immer wieder schreiben, WhatsApp, telefonieren.
Mental Load.
Genau, sondern einfach zu sagen, wir haben standardisierte Prozesse. Immer mittwochs ist es so, immer freitags ist es so. Das erleichtert es natürlich nochmal. Und was für mich essentiell wichtig ist, da habe ich auch tatsächlich viel Emotion und Kraft investiert, sucht euch richtig gute Kitas und Ganztagsschulen für eure Kinder und schaut euch mehrere Sachen an, hört auf euer Bauchgefühl, nehmt die Kinder mit, dass die sich die Sachen angucken können. Denn wenn man das Gefühl hat, die Kinder sind gut betreut und die gehen gerne in die entsprechenden Einrichtungen. Das nimmt einem so viel Last von den Schultern und ist so befreiend. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich meine Tochter aus der Nachmittagsbetreuung abhole, ganz häufig guckt die mich dann an und sagt, oh, bist du schon da? Und dann denke ich immer, ja, alles richtig gemacht, weil die ist hier einfach so gerne. Die ist mit ihren Freundinnen da. Es ist auf der Schule meiner Tochter auch so, dass die meisten Kinder in der Nachmittagsbetreuung sind, sodass nicht wenige Kinder übrig bleiben nachmittags, sondern die sind eine tolle Clique, die spielen da, die machen super schöne Sachen. Jetzt in der Vorweihnachtszeit wird gebastelt, gemalt. Und das ist so eine Erleichterung für mich zu wissen, hey, wenn es im Job mal eine halbe Stunde länger dauert, brauche ich mir keine Sorgen zu machen, weil mein Kind ist happy da, wo es ist. Ne?
Was würdest du denn jetzt aus deiner Brille heute anders machen, damit sich die Trennung und die Konsequenzen leichter anfühlen? Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es bei dir vielleicht auch die eine oder andere Hürde gab, die belastet hat. Ja, was gibt es da, was du heute anders machen würdest?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich keine lange Beziehung hatte, aus der unsere Tochter entstanden ist. Ich sage das immer so schön auch mit meinem Kind. Sie war ein Überraschungskind und ein schönes Geschenk, mit dem aber zu dem Zeitpunkt niemand gerechnet hatte. Das heißt, mein Fall ist gar nicht unbedingt so eine Blaupause für andere Menschen, weil auch der eben sehr individuell war. Ich hatte damals noch zusätzlich die Problematik, dass ich einen befristeten Arbeitsvertrag hatte, der in meiner Schwangerschaft oder kurz vor dem Geburtstermin auslief. Das war nicht ideal. Also das ist natürlich, wenn man eine Schwangerschaft plant, sollte man natürlich darauf achten, dass man keinen befristeten Arbeitsvertrag hat. Ganz wichtig. Trotzdem würde ich jetzt so in meinem individuellen Fall sagen, klar kann man, dann wird es vielleicht ein bisschen zu persönlich, aber dass man hat keine Glaskugel, wo man sagen kann, das würde ich jetzt anders machen. Man trifft in dem Moment meistens die Entscheidungen genau so, wie man in dem Moment glaubt, dass sie richtig sind. Zumindest habe ich die so getroffen. Was ganz wichtig ist, sollte es tatsächlich so sein, dass man gerichtliche Auseinandersetzungen hat. Ich finde es super wichtig, dass man einen richtigen Rechtsbeistand an seiner Seite hat. Ich habe da tatsächlich zweimal wechseln müssen damals. Das war zum Beispiel was ich heute anders machen würde. Also wirklich da auch anwaltlichen Beistand suchen, wo man sich gut aufgehoben fühlt, wo man das Gefühl hat, man ist nicht nur eine Nummer. Derjenige ist auf genau die speziellen Fälle spezialisiert und ist jetzt nicht der Golfclub-Kumpel vom Opa oder so, der eigentlich sich mit Verkehrsrecht auskennt, aber auch so ein bisschen Familienrecht mitmacht. Riesenfehler, also da auf jeden Fall gucken, das finde ich ganz wichtig. Und dann einfach auch schon so ein bisschen ausloten, wer ist denn an meiner Seite bei einer Trennung, ne? Also sich so ein paar Vertraute nehmen, vielleicht auch tatsächlich zu gucken. Da muss man sich überhaupt nicht für schämen, zu sagen, ich suche mir eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der mich begleitet, Coaching, Mediation, also wirklich auch die Dinge, die da sind und die es gibt, in Anspruch nehmen und eben besagtes nach Hilfe fragen. Ne?
Jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen, aber wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen positiv framen jetzt hier zum Abschluss. Ein paar Dinge hast du auch genannt, jetzt gerade die Streitigkeiten, die man dann nicht mehr hat, wenn man sich getrennt hat. Aber was gibt es vielleicht noch als Solomutter an Vorteilen nach einer Trennung?
Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich habe natürlich auch lange alleine gelebt. Ich bin Spätmutter geworden. Ich liebe an meinem Leben jetzt nach wie vor diese Selbstbestimmtheit in ganz vielen Aspekten meines Lebens. Also angefangen von der Einrichtung bis hin zum Tagesablauf, bis hin zu, wie möchte ich mein Kind erziehen, ne? Also da gibt's einfach keine Diskussion, weil niemand da ist, der das mit mir entscheidet. Das entscheide ich alleine. Genauso natürlich wie der Papa, wenn meine Tochter bei ihrem Papa ist, auch entscheidet, was für Regeln bei ihm gelten. Da mische ich mich auch nicht ein. Das ist sein Tanzbereich. Man muss keine faulen Kompromisse machen. Das finde ich wichtig zu sagen. Also Kompromisse gehören im Leben und in Partnerschaften dazu. Aber was wir eben schon gesagt haben, diese unglücklichen Kompromisse nicht machen zu müssen, finde ich tatsächlich auch wirklich eine Erleichterung. Ich habe die Chance, meinem Kind Selbstbestimmtheit vorzuleben. Mein Kind sieht eine Mutter, die ganz viel alleine kann. Also Ich sehe das manchmal in anderen Familien noch, dass dann doch so stereotype Rollenbilder vorherrschen und finde das eben schön, dass das bei uns nicht so ist. Also Mama mäht Rasen, Mama bringt das Auto zum TÜV, Mama repariert, hat eine Bohrmaschine und so weiter, ne? Also das sind so Sachen, die ich auch schön finde, dass meine Tochter damit groß wird. Meine Tochter wird mit einem Bild groß, das ihr zeigt, hey, es gibt eine Selbstbestimmtheit als Frau. Ich kann mich da entscheiden, wie ich das möchte. Und da ist sie auch, das schwankt bei ihr schon mal. Manchmal sagt sie, ich möchte nie einen Mann haben. Dann möchte sie wieder einen Mann und Kinder. Aber es ist einfach so diese Offenheit zu sagen, ich kann mich jederzeit entscheiden, wie ich das möchte. Und ich habe vor ein paar Tagen noch mit jemandem gesprochen, die selber bei einer alleinerziehenden Mama groß geworden ist, jetzt in einer klassischen Familie lebt, aber sagt so dieses, was ich mit meiner Mutter hatte, war ganz speziell. Und das empfinde ich auch so. Also ich habe eine sehr gute und sehr offene Beziehung zu meiner Tochter. Wir leben hier den Alltag zu zweit. Und da ist auch ganz viel Demokratie drin. Natürlich ist mein Kind nicht Partnerersatz oder so, aber wir sprechen viele Dinge ab. Wir haben eine ganz tolle, enge Beziehung miteinander. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir weite Teile des Lebens zu zweit absolviert haben und dass wir da einfach so ganz eng zusammengewachsen sind. Ne? Urlaubserinnerungen zu zweit, erste Male Fahrradfahren beibringen, Schwimmen beibringen. Ne? All das haben wir zu zweit gemacht und das ist natürlich auch total schön.
Dankeschön für die persönlichen Einblicke. Liebe Sarah, hast du vielleicht noch ein kleines Empowerment-Abschlusswort von dir an die Finanzhelden-Community?
Ich habe da tatsächlich, das war eine Frage, über die ich durfte ja vorher schon so ein bisschen gucken, welche Fragen kommen. Und die Frage finde ich total schwierig, weil ich mir auch nicht anmaßen möchte, einen Ratschlag zu geben. Die Wege ins Alleinerziehen, die sind so unterschiedlich. Und ich will das nicht schönreden. Wenn jetzt ein Partner gestorben ist bei einem Unfall oder so, dann hat unsere Lebenssituation erstmal nichts Schönes, ne? Also das, oder wenn ein Mann, den ich aus vollen Stücken oder auch eine Frau geliebt habe und die plötzlich weg ist, weil sie sich entschieden hat und das nicht meine Entscheidung war, dann ist das erstmal scheiße. Ich glaube, das darf man auch so sagen. Ne? Das ist so ganz wichtig, weil ich finde, wir müssen unsere Situation auch nicht schönreden. Deswegen, es gibt nicht so ein One-Size-Fits-All. Ne? Und ich finde aber, was wir uns immer klar machen sollten, und das ist, glaube ich, das reicht eigentlich schon als Empowerment. Alleinerziehende und ihre Kinder sind eine Familie, wie alle anderen Familien auch. Also jede fünfte Familie ist eine alleinerziehende Familie. Das heißt, wir sind keine Ausnahme, wir sind der Normalfall. Und als das sollten wir uns auch sehen, selbstbewusst und so, wie wir sind. Und jede Familie mit ihrer individuellen Situation und wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wir sollen einfach selbstbewusst in dieser Lebenssituation sein und wir dürfen sagen, was blöd ist und wir dürfen sagen, was gut ist. Und ich appelliere dann immer noch mal auch, was schwierig ist, aber was ich immer wieder sagen möchte, an die Gesellschaft und an die Politik, weil die müssen es endlich schaffen, die Strukturen so aufzustellen, dass Alleinerziehende eben nicht mehr armutsgefährdet sind, dass Alleinerziehende die gleichen Chancen haben. Und wenn das endlich mal irgendwann so ist, dann ist es tatsächlich so, dass das Alleinerziehen einfach eine Familienform ist und der geht's wie allen anderen Familien mal mies. Aber ganz oft, und das will ich einfach sagen, auch richtig, richtig gut. Ne?
Vielen lieben Dank, Sarah. Alle, die sich jetzt noch über Solomütter und dein Buch informieren möchten, die können gerne mal in die Shownotes schauen. Und ansonsten danke für die ganzen Einblicke, Tipps und das Empowerment natürlich auch.
Vielen Dank.